Hallo und herzlich willkommen zum Lean in Germany Podcast. Wir freuen uns sehr, heute mit Barbara Lampel, Lean in Germany Leader und mehrfach Gründerin, austauschen zu dürfen. Willkommen, Barbara.
Danke, Amanda, für die Einladung.
Bevor wir noch tiefer ins Thema Lean in und Lean in Deutschland einsteigen, würden wir gerne noch etwas mehr über dich erfahren. Ich habe ja schon im vorherigen Gespräch mit dir gelernt, dass du eine etwas außergewöhnliche Kindheit hättest. Wie bist du dann aufgewachsen?
Ich glaube, auf der einen Seite denkt man ja jeder von uns irgendwie, so wie man selber aufwächst, ist normal.
Ja.
Ich glaub, das muss sein. Es war schon ein bisschen eine außergewöhnliche Kindheit. Heute aus dem Rückblick, dadurch, dass meine Eltern beide nur quasi 8 Jahre Grundschule haben, sind wir eigentlich im ersten Blick sozusagen von der Herkunftsfamilie ein klassischer Arbeiterhaushalt. Also niemand hat studiert, noch nicht mal eine weiterführende Schule besucht. Auf der anderen Seite, rein vom quasi Umfeld, trotz alledem waren meine alten Eltern sehr, sehr, sehr erfolgreich in ihrem Leben und damit waren wir so quasi im ersten Blick so die klassische Mittelklassefamilie, ein bisschen außerhalb von München. Schön, also ich habe es damals immer die Pampas genannt, wie ich da auf die Idee kam, dass das Pampas ist, weiß ich nicht, aber als Kind empfindet man da ganz schnell, wenn es Naturschutzgebiet nebenan ist, als Pampas.
Ja, super, das sagst du eine, die in Australien in die Wüste aufgewachsen ist.
Ja, genau.
Das ist deswegen, Pampas.
Deswegen sage ich, es ist immer die eigene Wahrnehmung. So, da, bei dir ist die Wüste Pampas, bei mir sind 20 Minuten außerhalb von München, von der Innenstadt Pampas gewesen. Was ist, glaube ich, aber zwei Dinge, die es sehr außergewöhnlich gemacht haben, war zum einen, dass ich normal aufgewachsen bin, obwohl ich mit meinem 30. Geburtstag die Diagnose Autismus bekommen habe. Das heißt, in meiner Herkunftsfamilie, bei mir daheim quasi, war ich normal. Das Drama fing erst an, wenn ich quasi vor die Haustür gegangen bin. Das ist sicherlich der eine Teil. Und auf der anderen Seite war auch sehr außergewöhnlich, durch den Job meines Papas war die ganze Welt bei uns zu Besuch. Und wir sind sehr früh, sehr viel quasi umhergereist, beziehungsweise ich konnte meinen Papa auf Business-Trips und Ähnliches begleiten. Also dieser Kontrast auf der einen Seite, so dieses Gefühl von, ich bin so anders und bin auch irgendwie sehr isoliert auf der anderen Seite im Vergleich zu anderen Kindern in meiner Altersgruppe. Und auf der anderen Seite diese ganzen Erwachsenen, die so cool, die ich immer so cool fand und die irgendwie, weiß Gott, wo aus der Welt herkamen. Und zwar wirklich, ich meine wirklich, überall aus der Welt. Mhm. Das war sicherlich sehr außergewöhnlich, diese skurrile Kombination, eigentlich ein Arbeiterkind zu sein und auf der anderen Seite eben halt doch irgendwie das nicht, auf der anderen Seite eben immer noch ein Autist zu sein und eben irgendwie, aber trotzdem irgendwo daheim zu sein, wenn es um die Welt der Erwachsenen ging und in dieser sehr, sehr bunten, vielfältigen Welt quasi unterwegs zu sein. Das war sicherlich ein bisschen außergewöhnliche Kindheit.
Und wo waren so die Orte, wo ihr unterwegs war?
Sicherlich der außergewöhnlichste Teil war, dass wir, als ich noch nicht in der Schule war, für 3 Mal hintereinander in Nigeria waren, kurzzeitig gelebt haben. Das war sicherlich ein sehr beeindruckendes, ein anderes Leben. Und ansonsten habe ich quasi vor meinem 18. Geburtstag bereits jedes europäische Land gesehen gehabt. War bereits für ein Jahr dann selber schon zum Austausch in den USA gewesen und stand sozusagen mit, dass ich dann irgendwann ausgezogen bin mit 20, war ich quasi ja schon einmal um den halben Globus, also jeden Kontinent. Mir fehlte dann da nur noch Australien und Neuseeland. Neuseeland fehlt mir heute noch. aber wirklich den kompletten, egal ob es der arabische Raum, der afrikanische Raum, die USA, Europa, Nord- und Südamerika, also es war schon sehr, sehr viel, was ich mitnehmen konnte. Das war, ist sicherlich sehr außergewöhnlich gewesen.
Auf jeden Fall. Und während deiner Kindheit, gab es etwas Bestimmtes, das du schon immer werden wolltest?
Lustigerweise wollte ich am Anfang, wusste ich nicht so genau, was ich werden wollte, außer dass es sehr legendäre Fotos von mir gibt, in einem kleinen roten Stühlchen sitzend, mit einem Buch in der Hand und habe meine Kuscheltiere bespaßt und belesen. Ich habe mir mit 3 selber das Lesen beigebracht. Deswegen habe ich den dann immer vorgelesen. Auch da wieder so ein bisschen, ich bin wie gesagt in so einem Kontrast manchmal auch groß geworden, weil der zweite Mann von meiner Tante, also mein Onkel, war Vorstand damals beim ADAC und das fand ich irgendwie cool. Also der war halt was in der Hierarchiestufe viel höher als sozusagen mein Papa, der auch mega erfolgreich war, aber halt noch nicht der Chef war zu dem Zeitpunkt. Und da wollte ich auch unbedingt der, und Achtung, der erste weibliche Vorstand bei BMW werden.
Okay.
Dann war ich 11, das war mein großes Ziel und da habe ich mit 13 rausgefunden, dass die allen Ernstes schon im weiblichen, klar, mit Susanne Quandt natürlich im Hintergrund schon einen weiblichen Vorstand hatten und dachte, na gut, okay, also die, das mit dem Vorstand finde ich immer noch gut, aber der erste weibliche finde ich auch gut, aber BMW ist jetzt damit leider rausziehen können, da kann ich jetzt nicht mehr anfangen. Aber ich wollte der erste weibliche Vorstand beim BMW werden. Ja, okay, gut.
Oh dear. Also, dann zunächst wollte ich mal über Erfolg mit dir reden und das hast du jetzt sowieso schon ein bisschen angekündigt. Das kommt raus, wir haben halt durch meine Lean In Journey habe ich zusammen mit meiner Circle schon öfters mit dem Konzept von Erfolg beschäftigt. Also was bedeutet für dich Erfolg und wie kreierst du deinen eigenen Erfolg in der Welt heute?
Also ich glaube, für mich ist am wichtigsten, dass ich irgendwann verstanden habe, dass Erfolg so wirklich, jeder Erfolg muss persönlich definiert sein. Es gibt nicht den einen Punkt von Erfolg. Du bist nicht erfolgreich, wenn du XY erreicht hast und du willst das Gleiche haben. Es ist egal, was für dich Erfolg ist, du musst deine eigene persönliche Definition finden. Das war irgendwann, was ich relativ frühzeitig rausgefunden habe. Und der zweite Teil, der für mich bei so einem Erfolg wichtig geworden ist über die Jahre, ist, dass der sich einfach auch sehr verändern kann. Also nach so vielen Jahren jetzt im Business es ist sehr unterschiedlich, was ich heute unter Erfolg definiere, auch zum Beispiel beruflichen Erfolg und privater Erfolg sind für mich zwischenzeitlich zwei sehr unterschiedlich und getrennt voneinander Definitionen, die aber eben gut zusammenpassen müssen. Und das ist wirklich so für mich so eine der Essenzen, die ich über die Jahre gelernt habe. Regel Nummer eins, du musst für dich selber erstmal wirklich definieren, was für dich Erfolg heißt. Weil das kann alles sein. Das kann die Hochzeit und die 5 Kinder sein, aber das können auch die 20 Unternehmen sein. Das kann eine bestimmte finanzielle Nummer sein und für jemand anders mag der Betrag vielleicht nur die Hälfte sein. Und gleichzeitig eben auch diese Polarität aus, dass beruflicher und privater Erfolg sehr unterschiedliche Definitionen haben können, die sich dann eben über die Laufe der Jahre auch einfach sehr massiv ändern können. Man sagt ja, mein privater Erfolg war mal irgendwie sowas vor vielen, vielen Jahren, war für mich, war ich nur dann privat erfolgreich in einer stabilen Beziehung. Das hat sich irgendwann erledigt, dass das für mich so, das ist jetzt ja nicht mehr ein Faktor, was quasi für mich Erfolg definiert, genauso wie unternehmerisch oder finanzieller Erfolg eben, wenn du dann irgendwann mal so die bestimmten quasi Marken überschritten hast, die man so von außen mitgeteilt bekommt, so die sechsstelligen Einkünfte und sonstige Geschichten. Und du sagst, okay, wunderbar, ich habe das jetzt erreicht und was machen wir jetzt? Dann fängst du an, über andere Dinge nachzudenken, ob du nicht quasi in die eine oder die andere Richtung weiterentwickeln willst. Also das ist für mich so das Wichtigste, das Erfolg, was sehr persönlich ist und auch sehr, sehr viele Facetten hat, die aber eben auch wirklich über die Jahre sich komplett ändern dürfen und man auch mal ruhig sagen kann, kann sein, dass das letztes Jahr noch mal eine Definition war, dieses Jahr sieht ja anders aus.
Und ja, da hast du eben vom 20 Unternehmen gesprochen. Da knüpfen wir direkt wieder also weiter an. Ja, jetzt bist du schon ziemlich weit und etabliert in deiner Karriere. Eine Portfolio-Karriere, könnten wir das nennen, meine ich. Weil ja, ich glaube, es war jetzt 11, wenn ich zuletzt...
14.
14, 14 okay. Unternehmen. Da sind noch ein paar zugekommen, seitdem ich zuletzt mit dir drüber geredet habe. Und das waren, nur um das zu klären für unsere Zuhörerinnen, das waren so viele, die du begründet hast, die führst du nicht alle gerade gleichzeitig weiter. Das wäre natürlich ein bisschen viel. Ja. Also, ja, und mit deinen verschiedenen Businesses und Projekte und anderem auch Lean In. Und ja, da möchte ich halt gerne mit dir oder von dir hören, wie und wann bist du auf Lean In aufmerksam geworden? Und warum hast du dich entschieden, dich so sehr dafür zu engagieren?
Ich bin aufmerksam geworden, aus welchen skurrilen Gründen auch immer. Ich hatte schon mitbekommen, dass Sheryl Sandberg ein Buch schreibt. Ja, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Aber aus welchen Gründen auch immer meine Eltern das Time Magazine daheim hatten, mit dem Titel, wo Sheryl vorne drauf ist, in diesem sehr, sehr schicken Etui-Kleid und der Überschrift Don't hate her because she's successful. Das war 2013. Und 2013 war ich an einem sehr interessanten Punkt in meiner Karriere angekommen, wirklich auch an einem damals unter vielen Aspekten auch wirklich ein Hochpunkt meiner Karriere. Wir hatten unglaubliche Projekte gestemmt, mitarbeitermäßig und sonst irgendwas. Und gleichzeitig war es irgendwie so, es fühlte sich alles so ein bisschen schräg an, besonders was mir, ich bin in einer sehr männerdominierten Branche oder immer in einer männerdominierten Branche groß geworden, weil ich ursprünglich aus dem Finanzmarkt komme. Ich habe Mathe, Finanz und Psychologie studiert. Komme eben aus dieser Welt, dass Vermögensverwaltung von sehr, sehr großen Vermögen, da gibt es keine Frauenquote, ja, es ist einfach, da bist du alleine und dann gibt es Männer. Und ich war, habe dann die Seiten sehr krass gewechselt, habe Strategieentwicklung betrieben, insbesondere Vertriebs- und Salesentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung. Das ist noch weniger Frauen und noch einen höheren Scale quasi reingebracht. Und 2013 war es so, ja, okay, mir wurde der Wind dem entgegengeblasen, ist es immer stärker geworden. Und dann kam so dieses Cover, und das war so die quasi die Antwort auf eine Frage, die ich nicht richtig formulieren konnte. Ich habe mich schon während dem Studium sehr für Frauenbewegung, Feminismus und auch für ein weibliches Netzwerken und Frauen supporten, Frauen, all diese Sachen, Frauen im Business sehr, sehr engagiert und auch quasi beim ersten Equal Pay Day, der dann da irgendwann war, auch schon beim ersten Equal Pay Day gesprochen und all solche Geschichten. Aber es fehlte mir immer noch so ein bisschen so dieses, das, was viele, glaube ich, kennen, so diese Vorbildfunktion, weil so sehr vielleicht die eigene Family Vorbild sein kann oder eigene, aber ab einem bestimmten Punkt ist so, ja, okay, wer ist denn jetzt so mein Role Model? Wo gucke ich hin? Und was hat die dann für Herausforderungen? Und dann eben Cheryls Exzerpt von dem Buch und das Interview da drin zu lesen, so, ja, so, das hat sehr viel in mir resoniert. Und dann war ja die Idee von Cheryl und ein paar ihrer Freundinnen zu sagen, okay, wir machen dazu quasi 1000 Buchclubs, die wir Circle nennen, damit über das Buch diskutiert wird und damit es nicht nur ein Buch ist, was im Bücherschrank steht, sondern eben halt wirklich so ein bisschen so ein Mini-Movement so ein bisschen entsteht. Im Juni 2013 saß ich dann da und wartete darauf, dass endlich jemand einen deutschen Circle oder einen Kölner Circle oder sowas macht. Machte dann niemand. Dann habe ich den ersten, den Circle damals Juni 2013 in Köln gegründet. Und dann haben wir uns auch relativ schnell getroffen, teilweise auch in, ich weiß noch, dass wir den ersten richtig großen Kickoff hatten wir dann im September. Und da waren da aber 25 Frauen da.
Wow.
Und dann hatten wir dann das Problem, dass wir einfach mal 50 waren und ich gar nicht wusste, wohin damit.
Also der Bedürfnis war schon da.
Definitiv, das Bedürfnis war da und es war damals auch noch sehr viel weniger in dem Bereich ja überhaupt da, als was heute zur Verfügung steht. Und dann war eben so die Möglichkeit, naja, gut, okay, jetzt müssen wir das ja irgendwie so ein bisschen die nächstes Level machen und damit war dann eben so, ja gut, okay, wir könnten jetzt ja auch so quasi, die hießen damals noch Chapter bilden, um eben so ein bisschen so eine Dachorganisation über diese ganzen Circle, weil ein Circle sollte ja eigentlich eher so 8 bis 12 Leute sein.
Ja.
Und so wurde dann entstand daraus Lean in Germany. Das heißt also im Juni 2013 entstand Lean in Köln und im November 2013 seitdem gibt es quasi Lean in Germany, was erst ein quasi Chapter, dann ein Network und heute eine sehr, sehr, sehr große Menge an vielen Verbunden und Unverbunden, eher ein bisschen im loseren Verbund, aber schon eine beeindruckende Zahl an Frauen deutschlandweit.
Auf jeden Fall. Und ja, zu den Projekten von Lean in Deutschland werden wir noch in weiteren Episoden auch vertiefen. Aber da das jetzt unsere allererste Interview ist, diesen Podcast ist ja eine Lean in Germany Initiative. Möchtest du unsere Zuhörerinnen noch etwas darüber erzählen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, an Lean in Deutschland, Lean in Germany zu verstehen, dass uns wichtig ist, uns geht es um diese Idee quasi gelebter tagtäglicher Feminismus, um dieses, aber auch in einem bestimmten Werteverständnis und nicht nur empowern, sondern auch enablen. Empowern. Wir sind, glaube ich, jeder, der mal einen Lean Circle mitbekommen hat, weiß, was wir für Cheerleader alle untereinander sein können. Das ist ja dieser Empowerment-Aspekt und den leben wir alle sehr, sehr gut und sehr, sehr krass. Auf der anderen Seite möchten wir euch auch enablen. Wir möchten euch unterstützen mit kleinen und großen Dingen. Und der Podcast soll eben auch das sein. Eine Unterstützung zu sehen mit, hey, wer sind diese Frauen? Wie haben die das gerockt? Wie sind die da hingekommen? Und auf der anderen Seite eben auch, wir sind alle völlig normal aus allen möglichen Herkünften. Deutschen Pässen, anderen Pässen, anderen Sprachen, anderen Vornamen, Hautfarben und alles. Um einfach zu zeigen, wie bunt wir auch sind und dieses, wir haben es geschafft, wir möchten euch Vorbild sein, wir möchten euch anregen, über Dinge nachzudenken und eben mutig einen Schritt zu gehen. Aber für Mut braucht es ganz bestimmte Dinge. Und das Wichtigste, was es braucht, ist Sicherheit. Diese berühmte Konstruktion, wenn ich mich nicht sicher fühle, kann ich nicht mutig sein. Und deswegen möchten wir, ist eine dieser Podcasts eben auch so ein bisschen dieses Gefühl von, hey, die sind so wie ich. Die haben das irgendwie auch, die haben auch nur mit Wasser gekocht und hauen sich regelmäßig das Knie an und holen sich auch blutige Knie dabei.
Ja.
Aber eben auch diese Konstrukt von, hey, da kann ich mich auch sicher fühlen, da kann ich mit meinen Fragen hinkommen, Da kann ich, da werde ich immer auch ein Zuhause finden, was ich vielleicht manchmal gerade so stressig nicht habe. Und dafür ist insbesondere auch der Podcast da zu sehen. Wir kochen alle nur mit Wasser und wir möchten euch nicht nur empowern, sondern auch enablen und insbesondere ein Ort sein in jedem unserer Circle und jedem Network, wo man einfach hinkommen kann und alles mal, was man sonst vielleicht nicht weiß, mit wem ich drüber sprechen könnte. Ein Lean Circle ist genau das.
Ja, wunderbar. Noch etwas, das ich vielleicht kurz aufgreifen sollte. Vorher hast du das Wort Feminismus benutzt. Ja. Ich nutze es auch gerne und habe es aber erfahren, dass viele noch davon, sagt man, scheuen auf Deutsch. Ja. Was ist deine Definition davon?
Für mich ist Feminismus quasi der unbegrillte Begriff, weil wir nicht über Humanismus reden können, weil es einfach zu verwaschen ist. Für mich ist Feminismus eine gelebte Grundhaltung und ich meine insbesondere den intersektionellen Feminismus, also wirklich über alle Hautfarben hinweg, über alle, ich selbst bin ein Autist, das heißt auch über alle neurotypischen und untypischen Konstruktionen, aber insbesondere auch Feminismus im Sinne von, dass wir natürlich Männer inclusive sind. Wir möchten die Herren nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Von vielen meiner Freunden männlicher Natur, die sich zwischenzeitlich als Male Feminist selbst bezeichnen, um so ein bisschen auch wirklich hier so diese unterstützende Gebung zu sein. Feminismus einem mehr als Verständnis von einem bestimmten Werteverständnis, dass der Mensch im Mittelpunkt steht in jedem unserem Handeln. Und ein Mensch ist immer ein Mensch. Mhm. Aber der andere Begriff wäre dafür sogenannt Human-Centered. Das versteht immer keiner. Deswegen ist Feminismus genau das. Es soll alle einschließen und es alle eine mehr Menschlichkeit bieten. Und solange 51% der Weltbevölkerung benachteiligt sind und als Minderheit definiert sind, können wir keinen anderen Begriff benutzen als Feminismus, der bei uns aber sehr wirklich komplett intersektional ist. Bitte jedes Geschlecht, auch eine Non-Binary-Definition, alle davon mit allen Hintergründen sollen und sind immer herzlich willkommen und sollen sich angesprochen fühlen. Die mit den komischen Dingen im Kopf, die wollen wir nicht.
Danke für die Aufklärung. Ich glaube, das ist was anderes. Naja, danke für die Beschreibung. Noch dazu, wir haben noch nicht ganz klar aus in unserem Gespräch bisher, was du zusätzlich zu Lean In beruflich machst. Da hast du kurz ein bisschen gesagt, was du studiert hast. Mhm. Aber da wir es lieben, unsere Teilnehmerinnen und alle, die an dieser wichtigen Arbeit beteiligt sind, zu unterstützen, was ist es, dass du dann auch beruflich machst?
Das mache ich beruflich einen lieben langen Tag. Ja. Mein Job ist zusammengefasst, ich bin zuständig für Kohle auf Konto. Und zwar für alle, die selbstständig, unternehmerisch oder wie tätig sind, also vom Solopreneur bis zum Mittelstand, ist mein Job, Strategien dafür zu entwickeln, für die Vertriebs-, Sales-, Vermarktungs- und Business-Variante, um diese Unternehmen hochprofitabel zu bekommen. Und jetzt kommt der feministische und Human-Centered-Ansatz wieder in Zusammenhang, eben das ganze Human-Centered. Also kein Hyperkapitalismus oder sonst irgendwas, keine komische, nur pure BWL-Definition, sondern wirklich den Menschen, alle Menschen im Mittelpunkt, egal ob das Kunden, Mitarbeiter, Stakeholder und so weiter sind, Strategien dafür zu entwickeln, die Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgreich machen, um eben mit der waghalsigen Idee, dass Unternehmerinnen und Unternehmer einfach echt die Welt verändern können. Und finden tut man das als Dachmarke zwischenzeitlich unter Feminist Economy. Das ist die letzte Firma, die ich zusammen mit einer Partnerin und einigen weiteren Leuten auch gegründet habe. Und das ist quasi jetzt unsere Dachmarke unter Feminist Economy. Findet ihr national, also deutschsprachig, aber auch international immer mehr zu dem, was wir genau in diesem Bereich machen. Da findet sich dann, laufen alle Fäden zusammen.
Okay, danke. Also wo können unsere Zuhörerinnen mit dir in Verbindung treten und sich über mögliche Zusammenarbeit mit dir informieren?
Ganz einfach überall. Weil ihr findet unter Barbara Lampel mich auf jeder Social-Media-Plattform. Meine direkte, sozusagen, wenn ihr nur die Consulting-Seite ein bisschen gucken wollt, ist Empathic Business. Und ansonsten findet ihr unter Feminist Economy, Facebook, Instagram, LinkedIn. Wirklich, wir sind überall zu finden. Und ansonsten gebt einfach ein feministeconomy.de oder .com, eins von beiden. Werdet ihr finden, wir knallen den Link unten rein. Da könnt ihr uns immer kontaktieren. Da gibt es auch, es gibt einen YouTube-Kanal zu all diesen Thematiken. Ihr könnt also uns wirklich, mich und auch das ganze Hintergrundteam, meistens findet ihr nur mich, weil der CEO muss ja das Sprachrohr sein. Und der Rest verkriecht sich immer schön. Wir sind so eine richtig schöne Nerd-Company, nur um das mal mitzuteilen.
Wunderbar, das feigt total.
Deswegen findet ihr da extrem viel, aber ihr findet einfach mit Vornamen, Nachnamen Barbara Lampel. Und entweder Empathic Business or Feminist Economy findet ihr jede Menge auf jeder Social-Media-Plattform und auch auf zig Webseiten.
Super. Dann herzlichen Dank, Barbara, für deine Zeit heute.
Vielen lieben Dank fürs Interview und ich freue mich auf viele, viele spannende Podcast-Folgen und auf spannendes Feedback von euch und natürlich hier der letzte Aufruf. Ganz wichtig, quasi als Line in Deutschland-Chefin, wer interviewt werden will, der Mut sei mit euch, ihr meldet euch bitte um Gottes Willen bei uns. Wir wollen eure Stimmen hier auf dem Podcast hören.
Genau so. Dankeschön. Wir werden alle Links mit den Shownotes veröffentlichen und freuen uns auf jede Feedback zu diesem, unsere allererste Lean in Germany Podcast Interview. Danke weiterhin für euren Beitrag zu unserer Lean in Community und bis nächstes Mal, bleibt gesund. Eure Lean in Germany Team. Thank you.